Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in Déjà-vu-Geschichte gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir sie mit neuen Augen sehen. Und damit willkommen zurück bei Das Pulverfass Balkan. In dieser Déjà-vu-Serie gehen wir der Frage nach, wann, wie und warum das Bild vom Pulverfass Balkan entstand, wie es so lange überlebte und noch heute unsere Wahrnehmung prägt. Als wir letzte Woche im Schicksalsjahr 1914 stehen geblieben sind, da war das Bild vom unzivilisierten Balkan, diesem Pulverfass Europas, im Westen schon voll ausgeprägt. Auch wenn das deutlich mehr über den beschreibenden Westen aussagt als über den beschriebenen Osten. Hör aber dazu gerne nochmal in die letzte Folge rein oder, come on, gleich in die ganze Serie. Es wird vieles hier deutlich klarer machen. Heute werden wir uns mit riesigen Schritten dem Hier und Jetzt nähern. Nachdem wir nämlich in der letzten Folge die große Frage geklärt haben, wie der Mythos vom Pulverfass Balkan überhaupt mal entstanden ist und was hinter ihm steht, ist ja die nächste Herausforderung, dem nachzugehen, wie dieses Bild seitdem immer wieder neu befeuert wurde und sich selbst erneuert hat. Wie und auch von wem es also durch die Zeit getragen wurde und damit zu so einem stehenden Stereotyp werden konnte, dass wir es alle auch im 21. Jahrhundert noch in unseren Köpfen mit uns rumtragen. Weil getan hat es das auf jeden Fall, sogar so sehr, dass noch in den 1990ern viele BeobachterInnen nicht lange zögern mussten, um auch den Krieg im ehemaligen Jugoslawien als klassisch balkanische Gewalt und Rohheit zu beschreiben. Als nur eine weitere Explosion im Pulverfass Europas und als eine Folge von, Achtung, wichtiger Begriff, Ancient Hatred, dem uralten Hass der Balkanvölker gegeneinander. Ein Hass, gewachsen über jahrhundertelange Kriege und Streitigkeiten, die mangels Aufklärung und Moderne in diesem Teil Europas einfach nie beigelegt wurden. Denn ja, das war für viele vor 30 Jahren tatsächlich das Argument und spielte auch keine geringe Rolle darin, dass der Westen und vor allem die USA sich so lange aus dem Krieg, zum Beispiel in Bosnien, rausgehalten haben. Wir werden heute also nicht nur herausfinden, wie dieses Bild so beständig blieb, wir werden auch sehen, warum und wie das ganz reale Folgen hatte und noch immer hat. Eine Sache aber noch, bevor es damit auch losgeht. Darf ich dich wie immer noch schnell bitten, diese Show in der App zu abonnieren, wo du sie gerade hörst, wenn du das noch nicht getan hast. Das hilft mir mehr, als du glaubst und hilft auch dir, dass du die kommenden Ausgaben hier nicht verpasst. Danke und damit starten wir rein.
Können Sie sich ein Land vorstellen, in dem es historische Städte gibt, die an einem kristallklaren Meer liegen? Jugoslawien ist ein Land mit einer langen und turbulenten Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es eine sozialistische Föderation, die aus 6 Republiken und 2 autonomen Provinzen besteht. 5 offizielle Sprachen werden hier gesprochen und die Menschen beten zu einem orthodoxen, einem katholischen und einem muslimischen Gott. Das ist kein Land der Fantasie. Das ist Jugoslawien.
Ein Land mit einer langen und turbulenten Geschichte, wo Menschen zu einem orthodoxen, katholischen und muslimischen Gott beten. Kein Land der Fantasie, das ist Jugoslawien. So eine Tourismuswerbung für den deutschsprachigen Markt, ausgerechnet im Jahr 1990. Ein Jahr vor Kriegsausbruch in Jugoslawien. Ja, heute werden wir vom ganz Großen, unseren westlichen Narrativen über den Balkan, ins ganz Kleine gehen. Und auch geografisch werden wir den Blick von der großen Gesamtregion Balkan ein wenig eingrenzen. Wir wenden uns einem Fallbeispiel zu, um zu sehen, wie diese Stereotypisierung des Balkan, die wir in den letzten Ausgaben kennengelernt haben, in der Realität ankommt und was sie bedeutet. Dieses Fallbeispiel soll eben Jugoslawien sein und vor allem dessen Zerfall in den 1990ern. Und wie vorhin schon angeteasert, schienen viele BeobachterInnen von diesem neuen Krieg in Europa damals auch nicht sonderlich überrascht gewesen zu sein.
Bosnien besaß tatsächlich ein hochentwickeltes städtisches Zentrum, Sarajevo. Eine Stadt, in der Kroaten, Serben, Muslime und Juden traditionell in einem gewissen Einklang zusammengelebt hatten. Doch die umliegenden Dörfer waren erfüllt von rohen Feindschaften, durchwirkt von Armut und Alkoholismus. Dass die grausamste Gewalt im Zweiten Weltkrieg wie in den 1990er Jahren ausgerechnet in Bosnien ausbrach, das war kein Zufall.
So drückte es ein besonders berüchtigter Autor aus, über den wir in dieser Folge noch zu sprechen kommen werden. Hinweis, hier, wie auch bei späteren Zitaten, sind das übrigens meine Übersetzungen, nicht der Wortlaut aus der deutschen Ausgabe des Buches. Ich habe es auf Englisch gelesen. Sei nur dahingestellt. Und ich danke natürlich auch dieses Mal Katrin von Irmimi für die Unterstützung beim Einsprechen der Zitate. Vielen lieben Dank und ja, einen Link zu ihrem tollen Podcast findest du natürlich auch heute wieder in der Beschreibung. Hör da gerne rein. Aber naja, Leuten wie dem eben Zitierten fiel es eben tatsächlich ziemlich leicht, mit solchen allgemeinen Aussagen um sich zu werfen. Auch im deutschsprachigen Raum war das etwas, das man, so wurde es mir zumindest von etwas älteren Freunden und HörerInnen des Podcasts im Vorfeld auch gesagt, in den 90ern hier immer wieder mal vernehmen konnte. Mit einer gewissen Ungläubigkeit auch, jetzt sind die da unten gerade ihre Diktatur losgeworden und hauen sich als nächstes gegenseitig die Schädel ein. Wenn die nicht wollen, was sollen wir dann machen? Also auch das, ein Blick auf den Krieg in Jugoslawien als ein Zeichen von balkanischer Irrationalität. Und ist ja auch nicht so überraschend, weil das alte Bild vom Pulverfass Balkan nach 1918 ja auch nicht einfach so verschwunden ist. Das haben wir letzte Woche schon gesehen, aber wenn wir es hier nur nochmal ganz grob nachzeichnen wollen, so kommen ähnliche Berichte halt immer wieder mal vor. In einem der berühmtesten Reiseberichte über die Region nach 1918, Rebecca West's Black Lamb and Grey Falcon von 1941, da gibt die Autorin zum Beispiel selbst ganz unumwunden zu.
Gewalt. Das war in der Tat alles, was ich von den Balkanstaaten wusste. Alles, was ich über die Südslawen wusste.
Und man muss dann auch in der Nachkriegszeit, also nach 1945, nicht lange nach Beispielen suchen, in denen der Balkan in der Außendarstellung nach dem inzwischen ebenso etablierten Muster beschrieben wird. Wild, gewalttätig, unzivilisiert, eben das Pulverfass Europas. Und auch schon lange vor Kriegsausbruch in Jugoslawien, Anfang der 90er, stand dieses Land für viele einfach schon für der Balkan. Nehmen wir nur mal den Spiegel als ein Beispiel. Der titelt schon 1949 kurzerhand mit:
Marschall Tito reitet ungebeugt auf dem Pulverfass Jugoslawien.
Das negative Balkanbild, das auch schon 1914 existiert hatte, hat sich über das letzte Jahrhundert also immer weiter verselbstständigt, ist dabei aber doch auch gleich geblieben, eingefroren in der Zeit. Und das liegt jetzt auch nicht nur am Spiegel, auch wenn ich den hier ein bisschen rausgepickt habe. Es zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass die negativen Vorstellungen über die eigene Herkunft inzwischen sogar von vielen Leuten auf dem Balkan selbst geteilt werden. Oft nur ironisch, aber eben nicht nur, und man hört dann Leute Sachen sagen wie Stacic, Balkanzismo. Was willst du machen? Wir sind eben Balkaner. Mindestens aber haben viele Menschen in den Balkanländern solche Meinungen zumindest über die jeweils nächstgelegenen Nachbarn im Süden oder im Osten. Für viele Leute in Kroatien sind Serbien oder Bosnien tiefster Balkan. Man selbst zählt sich aber natürlich zu Mitteleuropa. Für viele in Serbien ist dann konsequenterweise Bulgarien oder Mazedonien Balkan. Und alle können sich eigentlich darauf einigen, dass Albanien Balkan ist. Es ist eigentlich eine Spiegelung des Balkanbilds des Westens und untermalt dessen Stärke und Etabliertheit nur noch weiter, für mich zumindest. Ja, und das erklärt dann eben auch diese unangenehme, vorhin angesprochene Tatsache. Dass nämlich, als dann 1991 der Krieg in Jugoslawien ausbricht, für viele im Ausland die Erklärung absolut naheliegend ist. Es ist halt wieder mal der Balkan. Wieder mal ein Ausbruch des uralten Hasses dieser Region, des irrationalen Ancient Hatred, gegen den man als Außenstehender auch nichts tun konnte. Der Balkan, aufgrund seiner historischen Prägung und der verfehlten Modernisierung, der ist einfach so. Und an der Stelle könnte man auch noch ergänzen, und das wurde mir auch von einigen Hörenden in der Vorbereitung auf die Serie gespiegelt, bis zu den Kriegen in den 90ern war der Balkan in den Köpfen vieler ohnehin ein Monolith. Es war mehr oder weniger ein einheitlicher Block. Es waren die da unten, die unter dem osmanischen Joch standen und irgendwie halt auch außerhalb Europas liegen. Die sind auch alle mehr oder weniger gleich. Zu ersten Unterscheidungen kommt es da auch in Deutschland für viele erst in den 90er Jahren, wo man dann eben zwischen KroatInnen und SerbInnen zum Beispiel zu unterscheiden beginnt. Nicht, dass das sonderlich viel am übergreifenden Stereotyp geändert hätte. Aber an der Stelle müssen wir jetzt auch zum erwähnten Buch vom Anfang zurückkommen. Weil kein Werk hat aus meiner Sicht mehr für diese fatalen Schlussfolgerungen der uralten Balkangewalt getan als dieses. Geister des Balkan vom amerikanischen Journalisten Robert Kaplan. Erschienen ist Geister des Balkan mitten im Jugoslawienkrieg im Jahr 1993, wobei man aber dazu sagen muss, dass es auf Kaplans Reisen und Erfahrungen aus den 80er Jahren aufbaut. Geister des Balkan oder Balkan Ghosts im Original ist auch kein wissenschaftliches Werk. Es ist ein historisch angehauchtes Reisebuch. Und als jemand, der ja selbst schon solche Bücher geschrieben hat, habe ich daran ja auch nichts auszusetzen. Nur die Art, auf die Kaplan in Geister des Balkan über die Region schreibt, ja, damit hat er den Ländern dort wirklich keinen Gefallen getan. Nachdem ich das Buch also meine gesamte Studienzeit über gemieden habe, habe ich es in Vorbereitung für diese Serie endlich gelesen. Also, was steht denn da so Furchtbares drin? Von vielen in der Déjà-vu-Community weiß ich, dass sie begeisterte SpielerInnen von Past Puzzle sind, dem süchtig machenden, von Wordle inspirierten Geschichtsspiel. Und da dachte ich mir, warum hole ich Past Puzzle nicht als Werbepartner für das Pulverfass Balkan mit ins Boot? Wir haben uns also da mit Tom von Past Puzzle zusammengesetzt und uns etwas für euch überlegt. Als HörerIn von Déjà-vu-Geschichte kannst du dir jetzt nämlich 30 Tage kostenlos in der Pro-Variante von Past Puzzle holen. Das bedeutet für dich, du kannst mehr als ein Puzzle am Tag spielen, du erhältst einige weitere Vorteile und unterstützt dabei auch gleich zwei unabhängige Geschichtsprojekte auf einmal. Und so funktioniert es. Mit dem Gutscheincode DEJAVU30, alles kleingeschrieben, DEJAVU30, bekommst du auf der Mitgliedsstufe HistorikerIn bei Past Puzzle einfach 30 Tage geschenkt. Im Monatspaket oder entsprechend abgezogen auch im Jahrespaket. Ich hoffe, das Angebot ist was für dich. Alle wichtigen Infos und einen Link findest du auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Erstmal geht Kaplan davon ein paar Grundannahmen aus. Und in seinem Reisebericht teilt er dann ziemlich einseitig Geschichten von genau den Leuten, die diese Grundannahmen bestätigen und man muss sagen, teils wirklich radikale, hasserfüllte Dinge von sich geben. Abgesehen davon zitiert er auch immer wieder Berichte von anderen westlichen Reisenden, die vor ihm schon ganz Ähnliches geschrieben haben, vor allem auch die schon genannte Rebecca West. Kaplans Grundannahmen sind dabei die folgenden. Annahme 1. Der Balkan hat nie eine Renaissance und eine Aufklärung erlebt. Stattdessen lebt das autoritäre Erbe der byzantinischen und osmanischen Reiche dort fort. Und die orthodoxe Kirche symbolisiert diese Rückständigkeit für Kaplan wie nichts anderes. Diese Rückständigkeit und Andersartigkeit der Region und eben vor allem der orthodoxen Kirche, die sieht Kaplan auch als vollkommen absolut an.
Da der Katholizismus im Westen entstand und die Orthodoxie im Osten, ist der Abstand zwischen beiden größer als etwa jener zwischen Katholizismus und Protestantismus oder sogar zwischen Katholizismus und Judentum, das sich durch die Diaspora ebenfalls im Westen entwickelte. Während westliche Religionen Gedanken und Taten betonen, legen östliche ihren Schwerpunkt auf Schönheit und Magie. Solche Unterschiede bringen über Jahrhunderte hinweg widersprüchliche Weisen hervor, den Alltag zu leben.
Das allgemeinere, autoritäre und antiliberale Erbe des Balkan sieht entsprechend als genauso absolut.
Der lebende Tod unter osmanisch-türkischer Herrschaft, eine geistige Öde.
Oder noch viel generalisierender.
Auf dem Balkan wird Geschichte nicht als eine chronologische Abfolge verstanden wie im Westen. Stattdessen springt sie kreist. Und wo Geschichte so wahrgenommen wird, schlagen Mythen Wurzeln.
Was auch immer er mit dieser Monstrosität von Satz genau sagen wollte. Annahme 2. Nationen haben gewisse Eigenarten, die ihre Mitglieder untereinander verbinden und sie von anderen trennen. Kaplan nennt diese Gemeinsamkeiten Crowd Symbols. Und ich denke, ich muss jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Wenn du wissen willst, warum das absoluter Bullshit ist, hör dir einfach die letzte Serie Gründungsmythen des Nationalismus von Anfang 2025 direkt hier im Podcast an. Annahme 3. Es gibt auf dem Balkan eine Tradition ethnischer Konflikte und die Menschen tragen sie über die Generationen in sich weiter. Das, meine Lieben, ist der ganz große Banger. Das ist die Idee vom Ancient Hatred. Und da findet man in Geister des Balkan, wie auch in vielen Büchern vor ihm, wirklich massenhaft Belege, die genau diesen uralten Hass der Balkanvölker untermauern sollen. Hier nur ein paar Ausschnitte.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts nahm ihren Ausgang auf dem Balkan. Hier leben Menschen, durch Armut und ethnische Feindschaft isoliert, verdammt zum Hass. Hier ist die Politik herabgesunken auf ein Niveau beinahe völliger Anarchie. Eine Anarchie, die im Lauf der Geschichte immer wieder die Donau hinauf nach Mitteleuropa strömte.
Ein besonders oft kritisiertes, weil auch wirklich absurd dummes Statement von ihm folgt dann direkt darauf.
Der Nationalsozialismus etwa kann für sich Balkanwurzeln beanspruchen. In den Absteigequartieren Wiens, Brutstätten ethnischen Grolls, ganz nah an der südslawischen Welt, lernte Hitler das Hassen. Ansteckend, durchdringend, mit giftiger Inbrunst.
Und schließlich das anfangs schon zitierte.
Bosnien besaß tatsächlich ein hochentwickeltes städtisches Zentrum, Sarajevo, eine Stadt, in der Kroaten, Serben, Muslime und Juden traditionell in einem gewissen Einklang zusammengelebt hatten. Doch die umliegenden Dörfer waren erfüllt von rohen Feindschaften, durchwirkt von Armut und Alkoholismus. Dass die grausamste Gewalt im Zweiten Weltkrieg wie in den 1990er Jahren ausgerechnet in Bosnien ausbrach, das war kein Zufall.
Annahme 4 und die letzte große Annahme: Der Kommunismus hat diese Konflikte eingefroren. Als seinen letzten Punkt nennt Robert Kaplan immer wieder den Kommunismus, der diesen ganzen alten Hass über die vorangegangenen 40 Jahre eingefroren haben soll. Auch da, und inzwischen, wie wir wissen, üblich für ihn, spricht er in Absoluten.
Der kommunistische Totalitarismus ließ die Geschichte stillstehen, bis in die letzte Dekade des Jahrhunderts.
Oder
45 Jahre systematisierte Armut unter Titos Kommunisten hielten die Wunden offen, frisch und niemals verheilt.
Und natürlich die logische Schlussfolgerung davon:
Jetzt, wo der Kommunismus gefallen ist, schwirren Emotionen über dem Balkan, die ihre legitime Aufgabe verloren haben.
Und nun wäre das ja alles auch nicht weiter schlimm gewesen. Ohne jetzt zu zynisch werden zu wollen, aber Robert Kaplan wäre wohl kaum der erste oder letzte Amerikaner gewesen, der halb informiert über irgendwelche Regionen der Welt seine Bücher schreibt. Das Problem ist nur das: Geister des Balkan wurde mitten im Jugoslawienkrieg zum Weltbestseller. Zahlreiche einflussreiche Leute im US-Außenministerium, in der UNO oder in anderweitig am Jugoslawienkrieg in humanitärer Unterstützung beteiligten Organisationen haben das Buch gelesen. So beschreibt da eine Autorin etwa:
Zum ersten Mal sah ich Robert Kaplans Geister des Balkan Anfang 1995, als ich als Politikberater für die UN-Friedensmission in Kroatien und Bosnien-Herzegowina arbeitete. Ich sah das Buch in den Händen von Auslandshelfern, UN-Zivilisten und Militärangehörigen, während sie auf Flüge in und aus dem Kriegsgebiet warteten.
Und am schlimmsten: Bill und Hillary Clinton haben es nachweislich gelesen. Und basierend auf all den Argumenten, die Kaplan in dem Buch so aufmacht und die am Ende auf all dem basieren, was wir in dieser Serie so detailliert nachverfolgt haben, auch auf Basis dessen hat sich die Regierung Clintons lange gegen ein allzu aktives Engagement in Bosnien gewehrt. Das macht dann ja auch Sinn, wenn das da alles ohnehin nur irrationaler Hass ist. Was sollen wir Zivilisierte da unten schon groß vollbringen? Nun klar, Man kann zu Kaplans Verteidigung schon auch sagen, dass Geister des Balkan eben ein subjektives Reisebuch und kein historischer Tatsachenbericht und keine Wissenschaft ist. Außerdem verbrachte er auch kaum Zeit in Jugoslawien und die bei weitem größten Teile des Buchs widmen sich Rumänien, Griechenland oder Bulgarien. Also nicht, dass seine Meinungen dazu, vor allem Rumänien, viel besser oder fundierter gewesen wären als über Jugoslawien. Aber es bleibt dabei, das Buch ist keine wissenschaftliche Analyse, sondern eben ein journalistischer Reiseband und die Ausrede muss ich ihm ja auch durchgehen lassen. Kaplan selbst sagt in einem Vorwort einer späteren Auflage sogar,
dass Entscheidungsträger, ja sogar ein Präsident, sich bei einer folgenschweren militärischen Entscheidung auf ein solches Buch stützen könnten, wäre erschreckend, wenn es denn stimmt.
Und fair enough. Ich habe Robert Kaplan, der sogar noch lebt, übrigens für ein Interview angefragt, wurde aber von seiner Assistentin höflich abgelehnt. Ich hätte ihm da schon gern ein paar Fragen gestellt. Weil auch wenn ich ihm die Ausrede schon halbwegs durchgehen lasse, dass es eben ein persönlicher Reisebericht, eine subjektive Darstellung war, naja, erstens sah sein Verlag das doch irgendwo anders, indem er das Buch so bewarb.
Vom Attentat, das den Ersten Weltkrieg entfesselte, bis hin zu den ethnischen Kriegen, die Bosnien und Kroatien erschütterten, waren die Balkanstaaten der Brennpunkt des 20. Jahrhunderts. Der Ort, an dem Terror und Völkermord erstmals als Werkzeuge der Politik erprobt wurden.
Zweitens, und das vor allem, ändert das halt nichts am echten Schaden, den Kaplan mit seinem Buch angerichtet hat. Indem er eine zum Zeitpunkt seiner Reise schon lange etablierte Erzählung vollkommen unkritisch übernommen und per Megafon weiterverbreitet hat und indem Außenstehende, aber jetzt eben im Krieg aktive Leute es ihm glaubten, hatte das echten Einfluss. Und diese Leute glaubten ihm, weil sie den Balkan ja nie in Friedenszeiten gesehen haben. Sie kennen ihn nur als Kriegsgebiet. Und das schien alles von Kaplan Beschriebene zu bestätigen. Das hätten die Erlebnisse in jedem Kriegsgebiet der Welt getan. Oh, und noch einer Gruppe kam ein Buch wie Geister des Balkan sehr gelegen, nämlich Kriegsverbrecher wie der Präsident der bosnischen Republika Srpska, Radovan Karadzic. Dem konnte nämlich nur recht sein, wenn der Westen an irgendeinen uralten, unerklärlichen und unlösbaren Hass auf den Balkan glaubt. Es rechtfertigt schließlich auch seine Pläne zur ethnischen Säuberung. Und das ist übrigens keine Spekulation. Er hat das in der Öffentlichkeit auch selbst gesagt, hat sich da dankbar gezeigt, dass Bill Clinton, Zitat, zu Sinnen gekommen sei. Und das ist auch der wahre Grund, warum so etwas wie diese Idee eines Pulverfasses, diese konzeptionelle, irgendwie auch abgehobene Vorstellung irgendeines unzivilisierten Ostens, warum das eine reale Bedeutung hat. In den 90ern hat sie tausenden Menschen in Bosnien das Leben gekostet. In den langen Monaten, in denen der Westen großteils weggeschaut hat, während Sarajevo von bosnisch-serbischen Einheiten bombardiert wurde. Und als in Srebrenica über 8000 Männer und Burschen eiskalt ermordet wurden. Bevor man sich dann doch irgendwie dazu herabließ, dem uralten Hass dort unten entschlossener entgegenzutreten und siehe da, innerhalb von Monaten einen Friedensprozess erreichen konnte. Der bosnische Präsident damals, Ali Izetbegovic, hat später mit Blick auf die US-Verhandler gesagt,
es wirkte, als würden sie glauben, sie könnten alles mit ein paar Treffen bereinigen. Als wäre der gesamte Konflikt eine persönliche Streiterei. In Wirklichkeit trennten uns riesige Friedhöfe und Berge an Leichen.
Sie glaubten das nicht von ungefähr. Sie glaubten es, weil die Geschichte vom unzivilisierten, wilden und gewalttätigen Balkan seit zumindest 100 Jahren zu einer Binsenweisheit geworden war. Und weil diese angebliche Weisheit auch im 20. Jahrhundert und nicht zuletzt eben durch damals neue Bücher wie Geister des Balkan immer neu befeuert wurde. Weil so können alte Mythen eben immer noch Einfluss auf die reale Entwicklung der Welt nehmen. Ja, und an der Stelle fehlt uns jetzt eigentlich nur noch eines. In der nächsten und abschließenden Folge dieser Serie möchte ich dir eine alternative Erklärung für all das präsentieren. Denn das zwar bequeme, althergebrachte Bild vom Pulverfass, es macht halt einen verdammt schlechten Job darin, die Gewalt im Jugoslawien der frühen 90er tatsächlich zu erklären. Außer halt, man glaubt an irgendeine vage Idee von altem Hass. Aber wenn nicht, welche Erklärungen bleiben denn dann? Kurz, Zahlen, Strukturen, Eliten. Erklärungen, die nicht auf Mythen und groben Vereinfachungen basieren müssen und den Kriegsausbruch in Jugoslawien somit anders und auch besser herleiten können. Sie sind nur leider deutlich weniger bequem, weil sie treffen nicht nur auf dem Balkan zu, diese Gründe führten auch anderswo, auch hier bei uns, schon zu Konflikten und zu Kriegen und sie könnten es wieder tun. Das alles aber dann nächste Woche. Wenn du jetzt nicht darauf warten möchtest, die gesamte Serie kannst du schon exklusiv im Club hören, auch heute schon. Einen Link findest du da in der Folgenbeschreibung oder auf ralfgrabuschnik.com/club. Der Dialog mit euren Fragen und Gedanken kommt dann am Ende der Serie in einem Livestream auf YouTube, wo man aber auch über das Kommentarfeld sich beteiligen kann. Also ist jetzt nicht ein Monolog von mir. Wenn du da live dabei sein möchtest, das wird sein am Montag, den 24. November um 20 Uhr. Heute, wenn das erscheint, also circa in 2 Wochen. Ja, und wenn du das nicht schaffst, dann wird das Ganze hier leicht gekürzt auch im Podcast erscheinen, eine Woche drauf. Und wie immer möchte ich jetzt schon um deine Fragen und deinen Input bitten. Wie siehst du denn die Verantwortung eines Journalisten und Autors wie Robert Kaplan? Und kannst du dich eigentlich selbst erinnern, ähnliche Argumente über irgendeinen uralten Hass mit Bezug auf den Balkan damals oder auch danach gehört zu haben? Und in welchem Kontext war das? Schreib mir da gerne eine E-Mail an hallo@ralfgrabuschnik.com. Ja, und bei Teilnahme bist du mit der Namensnennung deines Vornamens im Dialog wie üblich einverstanden. Und damit danke fürs bis zum Schluss dabei sein und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder im 7. und letzten Teil von Das Pulverfass Balkan und damit in unserem nächsten Déjà-vu.